Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Krypto. Heute widmen Philipp und ich uns mal dem aktuellen Stand der Blockchain-Industrie. Wir befinden uns mitten in einem heißen Konferenzherbst. Es finden sehr, sehr viele Veranstaltungen wieder statt und ich glaube, wir haben da einfach im Rahmen dessen mal so ein bisschen wieder ein Market-Sentiment, ein Gefühl für den Markt bekommen. Wir machen ja sonst oft eher auch so grundlegende oder strukturelle Themen, wo wir versuchen, Sachen zu erklären. Aber jetzt ist es mal ein akut aktuelles Thema, wo wir so ein bisschen in den Markt reinblicken wollen. Und ich würde einfach mal starten dann damit. Philipp, wie siehst du denn den Markt? Wie ist der Sentiment?
Genau, also auf der Crypto-Assets-Konferenz bei uns in Frankfurt sieht man ja eigentlich immer alles, gell? Die Banken, die Startups, die Leute aus dem elektronischen Wertpapierbereich, die Leute aus dem Krypto-Bereich, die Dienstleister, die Anwälte und die Berater. Wie fange ich am besten an? Also der Bitcoin stagniert ja seit Monaten zwischen 25.000 und 29.000. Das geht nicht aufwärts und nicht abwärts. Dementsprechend ist es auch ein bisschen ruhiger geworden um das Thema Krypto. Das, glaube ich, kann man so sagen. Viele Leute hatten gedacht, dass es nach dem Sommer mit ein bisschen Schwung in den Herbst reingeht. Das ist bis jetzt nicht passiert. Dementsprechend bleibt es weiterhin ruhig. Zudem gibt es natürlich auch dieses Thema AI mit ChatGPT und dergleichen, was irre viel Aufmerksamkeit aufsaugt, ja, wie so eine Art Magnet. Kann man auch nachvollziehen. Ein Journalist, der beschränkt viel Platz hat und auch beschränkt viel Zeit, der schreibt natürlich das, was die Leute lesen wollen oder hören wollen. Und das war halt jetzt früher Bitcoin, als der nach oben oder nach unten geschossen ist. Und momentan ist es eben tendenziell eher AI. Also deswegen ist es, wie ich ja auch finde, in den Medien inzwischen ein bisschen ruhiger geworden. Das merkt man natürlich ganz klar im Markt. Die Leute warten auf den nächsten Impuls. Der könnte von den Bitcoin-ETFs ausgehen. Hier BlackRock und Co. wird man sehen, könnte auch von dem Halving ausgehen im April. Aber da ist letztendlich weiterhin so eine Art Krypto-Winter angesagt, fast schon Krypto-Eiszeit. Manche Leute fühlen sich auch schon wieder im Krypto-Frühling, aber es geht eben einfach nur seitwärts und es fehlen neue Impulse, kann man nicht anders sagen. Randbemerkung. Vor ein, zwei, drei Jahren gab es ja dann immer neue Unterökosysteme, die aufgebrochen sind. Ja, es gab das DeFi-Ökosystem, was nach oben geschossen ist, das NFT-Thema, Metaverse und ähnliches. Und momentan gibt es eben kein so ein Unterökosystem, was eben entsprechend attraktiv erscheint und wo sich auch die Medien zum Beispiel drauf stürzen. Dementsprechend, wie gesagt, ist es im Kryptobereich ruhig und das merkt man auch. Dann gibt es diesen Bereich elektronische Wertpapiere, getriggert durch die Gesetzgebung, teilweise auch, wenn man jetzt von den Wertpapieren absieht und andere Tokens in den Blick nimmt, Stablecoins und dergleichen, dann getriggert durch die MiCA. Da ist, wie ich finde, einiges im Umbruch. Da passiert hinter den Kulissen enorm viel. Also es gibt Banken, die haben teilweise 50 bis 100 Leute auf diesem Bereich und die bauen da Infrastruktur, die bauen Krypto-Wertpapierregister, die bauen tokenisierte Assets und ähnliches. Aber aus verschiedenen Gründen weiß man noch nicht so ganz genau, was da im Hintergrund passiert. Oder die Produkte sind teilweise auch noch nicht spruchreif und kommen eben dann erst noch. Ja, das heißt, da passiert sehr viel im Hintergrund, aber im Vordergrund kann man es noch nicht so richtig erkennen. Auf der Konferenz sieht man dann immer, wo die Leute stehen und an was sie arbeiten. Also die LBBW zum Beispiel hat mich positiv überrascht, die recht progressiv das Thema Krypto angeht. Oder auch DWS hat gesagt, dass sie sich einem Bitcoin-ETF oder ETC eben nähern. Das heißt, da tut sich was. Und doch ist es ein bisschen ruhiger als sonst, obwohl sich deutlich mehr tut als früher. Auch interessant ist, die Anzugdichte ist höher geworden. Also früher hatte man sehr viel Krypto-Startups und
Anzug for the win, Philipp.
Gründer, Founder, ja, und so weiter und
durch.
So fort. Die sind ein bisschen weniger geworden und stattdessen wurde das aufgefüllt durch mehr Leute aus dem Bankenbereich. Das soll jetzt auch überhaupt gar nicht negativ klingen, ganz im Gegenteil. Man kann hier erkennen, der ganze Bereich professionalisiert sich, wird erwachsener und so weiter. Aber die MiCA hätte ja schon das Potenzial, eine irre Dynamik zu entfachen. Und das ist auch noch nicht geschehen. Also sowohl im Kryptobereich wie auch im elektronischen Wertpapierbereich habe ich momentan das Gefühl, wir sind so zwischen zwei Dynamiken, stecken wir gerade so ein bisschen fest. Und letzter Punkt von meiner Seite noch, obendrauf kommt natürlich noch die gesamte wirtschaftliche Situation. Die Leute haben Angst vor Rezession, die Unternehmen streichen ihre Budgets zusammen und zwar überall, gell? Nicht nur in der Finanzwelt, sondern auch in der Industrie zum Beispiel. Banken haben Angst, obwohl sie ordentliche Gewinne machen, haben sie Angst vor notleidenden Krediten, die in einer Krise kommen können und. Und das alles erzeugt eben dieses Gefühl, dass man momentan zwischen zwei Dynamiken feststeckt und es geht nicht so richtig vorwärts und auch nicht so richtig zurück. Das wäre meine Analyse. Und jetzt bin ich gespannt auf deine, Simon.
Ja, mich freut erstmal, Philipp, natürlich, dass die Anzugdichte im Blockchain-Bereich steigt. Ich würde sogar noch eins weitergehen. Ich bemerke sogar, dass die Krawattendichte im Anzug, also im Blockchain-Bereich steigt. Da habe ich jetzt auch auf der Konferenz sogar explizit Menschen getroffen, die dann gesagt haben, hier muss ich mal wieder eine Krawatte anziehen oder so. Nein, Spaß beiseite. Ich ziehe mich da selber so gerne an, aber das darf jeder so selbst machen, wie er möchte. Und das respektiere ich alles. Trotzdem hat es mich gefreut. Ja, es hatte eine gewisse Symptomatik tatsächlich, würde ich auch sagen. Ich glaube, wir haben da ganz, ganz spannende Differenzen gerade so ein bisschen im Markt. Die Gesamtstimmungslage ist wirklich einfach schlecht. Ich glaube, das kann man nicht anders sagen. Ja. Gerade Firmen, die in dem Bereich schon viel gemacht haben, befinden sich in einer Phase, wo sie viel investiert haben und wo aktuell einfach keine Erträge reinkommen. Das ist auch in der Gesamtbreite des Marktes so. Das fand ich sehr spannend, weil es eben nicht nur Einzelne betrifft. Wir haben auch viele, ich glaube, das kann man auch sagen, gesehen, die nicht mehr da sind, ja, auf den Konferenzen, weil es einfach, also der natürliche Effekt von es wird weniger. Und das liegt nicht jetzt nur daran, dass andere Trendthemen Blockchain verdrängen, ja, also viele Teilnehmer waren jetzt gefühlt halt wahrscheinlich dann auf der AI-Konferenz, die vermisse ich nicht, die dürfen gerne dahin, die dürfen auch gerne aufs nächste Trendthema aufhoppen, das ist mir egal. Aber fernab dessen sind auch viele nicht da, weil auch Firmen pleite gegangen sind. Müssen wir auch mal sagen. Ne? Also es sind teilweise sehr alte Firmen pleite gegangen. Ich erinnere an so einen von der Hyde, ja, die sich aufs neue Thema gestürzt haben und da sich voll drauf gestürzt haben. Es sind aber auch vor allem kleinere, jüngere Firmen, sogar teilweise auch nicht mal so kleine, pleite gegangen. Auch da sind die Leute dann nicht mehr da. Und das ist sehr schade, aber das ist einfach der Effekt so einer Marktbereinigung, wie wir sie gerade sehen. Dafür gibt es natürlich auch neue Leute, die da sind. Wo kommen die her? Das ist dann, spielt dann zusammen mit dem Effekt vielleicht der Anzüge, so wie du auch gesagt hast. Wir merken natürlich schon, dass viele Institute, die sehr groß sind und die sich in den letzten Jahren vielleicht noch schwer getan haben oder noch nicht den Mut hatten zu sagen, wir gehen da rein, die gehen jetzt richtig intensiv mit rein. Die stellen da teilweise zweistellige Millionenbudgets hin, um jetzt zu starten und ihre Infrastruktur auf die neue Technologie zu bringen. Das ist also schon auch massiv und ich glaube, so lässt sich diese soziodemografische Veränderung auf den Konferenzen einigermaßen erklären. Ich glaube, was du auch angesprochen hast, ist eben das Thema, da können wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf gehen, gesamtwirtschaftliche Lage natürlich, ja. Und wir müssen ja sehen, die Investitionen in den Blockchain-Bereich sind, wir sind da ja in einer unfassbaren Bubble unterwegs, ja, aus der wir uns immer wieder versuchen müssen, rauszuziehen, um auch unsere gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Bereichs irgendwie mal zu verstehen und zu erkennen und zu überlegen, ob wir da auch immer Mehrwert stiften oder nicht. Und wenn ich da versuche, mich rauszuziehen und draufblicke, dann würde ich sagen, dass natürlich das Blockchain-Thema ein Risikoinvestment ist aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive. Man weiß noch nicht, ob es abhebt, aber man glaubt dran und deswegen investiert man da rein. Und das geht natürlich insbesondere in Phasen, wo es wirtschaftlichen Wohlstand gibt, wo es Wachstum gibt, wo Geld auch günstig im Markt ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil je mehr, also je günstiger Geld im Markt ist, desto höher ist der Anreiz natürlich für Risikoinvestments. Und das hat man dann nicht nur im Blockchain-Bereich gesehen, sondern zum Beispiel auch im Startup-Bereich generell. VC-Fundings sind brutal eingebrochen. Ja, das liegt einfach daran, dass Geld jetzt wieder mehr kostet, ja, und deswegen nicht so leicht im Umlauf ist, sondern eher eben zurückgezogen wird. Und dass es halt für jemanden lukrativer ist, zum Beispiel vielleicht eine Staatsanleihe für 4,5% zu kaufen, als ein Risikoinvestment in eine Blockchain-Firma, wo ich vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwie auch mal das Hundertfache raushole, dafür aber mit einer sehr, sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit vielleicht auch gar nichts bei rumkommt in den nächsten 3 Jahren. Und das ist halt so ein Faktor, den ich auch sehe. Risikoinvestments nehmen generell ab. Wir sehen auch generell, dass Investments in andere Assetklassen, also gehen wir mal weg von rein Technologie implementieren durch Unternehmungen hin zu investieren in die Assetklasse Kryptowerte. Und da muss man auch sehen, auch andere riskantere Assetklassen, auch illiquide Assets insbesondere, die sehen sich ja massiven Herausforderungen gegenüber. Da sind bereits einige Investments ausgefallen. Immobilienbereich ist auch ein schönes Beispiel, ja, wo es einfach rumgeht ohne Ende. Und ich glaube, dass da die Anleger dann halt nicht unbedingt sagen, naja, jetzt hole ich meine Verluste aus dem Real Estate-Bereich wieder damit rein, dass ich auf Krypto spekuliere.
Richtig. Und da sind wir auch schon bei der noch bei dem Thema Zinssätze, gell? Das darf man auch nicht vergessen. Die Zinssätze sind inzwischen relativ hoch. Das heißt, du kriegst in Amerika auf eine Bundesanleihe oder auf den US Treasury 4%, glaube ich, 4,8%. Und dann fragt man sich natürlich, warum soll ich dafür auch ein risikoreiches Asset kaufen? Das heißt, eine Firma oder eine Immobilie oder ähnliches, ich könnte eben auch schlicht und ergreifend eine US Treasury kaufen. Das kommt dann noch mit dazu. Die Frage ist auch unklar, wo geht die Welt hin? Bleiben die Zinsen, wie sie sind? Es gab ja auch schon Annahmen, dass die Zinsen eigentlich schon wieder hätten sinken müssen aufgrund dieser irren hohen Kreditlasten, die Staaten da so langsam auftürmen. Und deswegen ist auch so ein bisschen die Perspektive unklar. Und das wissen wir auch, gell? Wenn die Perspektive unklar ist, dann ist es natürlich wie Gift für potenzielle Investitionen. Krisen haben wir auch genug, Ukraine, Israel und ähnliches. Das heißt, ich kann jede Firma, jede Bank verstehen, wenn sie da die Handbremse reinhaut. Das ist absolut nachvollziehbar, aber eben dann mit dem Effekt, dass solche Themen wie Blockchain und ähnliches eben da sind, wo sie eben momentan feststecken. Ist wirklich aus meiner Sicht schade, weil die Technologie ist brillant, das wissen wir. Wir sehen auch, dass die Regulierung da ist. Das heißt, Technik und Recht passen inzwischen gut zusammen. Wenn man sich auf so einer Konferenz die Agenda anschaut, dann sind es auch nicht mehr nur noch Startups, die hier präsentieren, sondern da ist eine Bank größer als die andere und PwC und EY und alle sind da. Und auch der Inhalt des Gesagten, also Präsentationen, Panel-Diskussionen zeigt, also die Leute stecken irre tief drin und beschäftigen sich wahnsinnig tief mit dem ganzen Thema. Auch nicht nur der Blockchain-Lead einer Firma X, sondern hinter dem steckt inzwischen ein ganzes Team von 5 bis 10 Leuten. Ja, das heißt, es ist wirklich Substanz da. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich schade, dass das Thema gerade so zwischen, aus meiner Sicht, 2 Dynamiken so ein bisschen zeitlich feststeckt.
Ja, bin ich bei dir, Philipp. Mal vielleicht Rück- oder Gegenfrage. Was denkst du denn, was müsste sich verändern, damit sich die Stimmung, der Sentiment dreht?
Also ich glaube, ja, das ist ganz schwierig, Simon, gell? Also wenn die Zinsen nachweislich nicht mehr hochgehen, sondern eher mal wieder runter, das wäre schon mal ein toller Impuls. Wenn gute Nachrichten entstehen, da sind wir bei DWS mit dem Bitcoin-ETC oder ETF, da sind wir bei Banken, die sich dann so langsam aus der Deckung wagen und zeigen, was sie gemacht haben mit ihren 50 Mann. Da sind wir auch bei dem BlackRock-Thema und bei den ganzen anderen Bitcoin-ETFs, die in Amerika gerade in der Warteschleife sind. Also das ist die Nachrichtenlage, die müsste sich verbessern. Und dann natürlich ganz wichtig, der Bitcoin ist und bleibt das tonangebende Asset. Das heißt, wenn der Bitcoin jetzt mal einen Satz auf 40.000 machen würde und dann auch einfach mal ein paar Wochen dort bleibt, dann würden sofort wieder die Fragen kommen von Entscheidungsträgern, von Journalisten, von anderen so, ist es doch noch da, das Thema, warum eigentlich? Und zack, ist es in den Medien und dann könnte dadurch wieder mehr Dynamik ausgelöst werden. Das wäre mal so meine Meinung. Aber wann kommt es dazu, Simon? Kann man nicht einschätzen. Ja, also sagen wir so, du kannst die Uhr danach stellen, dass in Q1 ein paar tolle Nachrichten kommen werden. Ja, also gerade dieses Thema Bitcoin, ETC, ETF, das wird in Q1 passieren. Da kannst du die Uhr danach stellen. Und wenn wir in Deutschland hier viel sehen, was in dem Kryptobereich aufgebaut wird, Custody und ähnliches, dann wird es in anderen Ländern teilweise auch so sein. Wir sind ja keine Insel. Das heißt, wenn aus Deutschland heraus, also jetzt siehe DWS, in Q1 Nachrichten kommen, dass ein Bitcoin, ETC aufgelegt wurde oder Ethereum, ETC, dann wird es in anderen Ländern auch der Fall sein. Und deswegen glaube ich schon, dass es in Q1 sich wieder mehr bewegt. Aber das ist noch 2,5 Monate und das Q1 endet ja auch erst Ende März. Also im schlimmsten Fall, würde ich mal sagen, dauert es noch 6 Monate, diese Phase gerade.
Ja, spannend.
Was ist deine Meinung?
Ja, ich glaube auch, dass solche Marktevents natürlich helfen können. Also gerade kann es natürlich sein, dass ETFs, egal wer jetzt die begibt, da gibt es jetzt schon erste anscheinend positive Nachrichten, dass das natürlich extrem helfen kann, einfach um Liquidität in den Markt zu bringen. Und wenn eins halt sicher ist, dann zum Beispiel, dass der Bitcoin rar ist. Ne? Also das ist ja quasi vorprogrammiert. Und wenn jetzt quasi Liquidität bei einer gesicherten Rarheit in den Markt kommt, dann wird das zur Preissteigerung führen. Also ich glaube, das ist ein super einfaches Einmaleins, das man gar nicht hin und her diskutieren muss oder kann. Die Frage ist zum Beispiel, ob jetzt so ein Instrument halt wirklich neue Käufergruppen hinterm Ofen hervorholt. Es gibt ja schon relativ viele Leute, die Krypto gekauft haben und ich weiß noch nicht, ob es da tatsächlich dann so viel gibt, die da zuschlagen. Ja, beim Bitcoin-ETF. Ein weiteres Thema, was wir immer noch nicht wirklich haben, was wir auch oft diskutieren, ist die ja viel besagte Institutional Adoption. Ja, also wir haben jetzt Banken und regulierte Institute, die auch in einem großen Umfang mit hohen Budgets in den Bereich reingehen, aber Kryptowerte selbst besitzen immer noch fast keine Institutionen. Und glaube, teilweise ist es immer noch auch ein, also einerseits sind es auch einfach ganz einfache Themen, wie zum Beispiel bei Finanzinstituten Anforderungen aus Basel III, wo Kryptowerte einfach als Investition, als Assetklasse mit einem 12,5-fachen Hebelsatz mit Risk-Weighted Assets hinterlegt werden müssen. Also es sind Kapitalanforderungen. Und wenn die Bank sozusagen das macht, also eine Bank kauft 1 Million Euro Gegenwert in Bitcoin, dann muss sie 12,5 Millionen Risk-Weighted Assets, also sehr sichere Assets, die so fast so wie Eigenkapital sicher sind, bereithalten. Und das ist wiederum Kapital, das ihnen für Kreditgeschäft fehlt. Weil Banken müssen auch für Kreditgeschäft Risk-Weighted Assets vorhalten. Und wenn sie quasi die Risk-Weighted Assets, das ist in der Bank ein sehr kostbares Gut, für Kryptowerte rausballern, böse gesagt, können die gleichzeitig kein Zinsgeschäft damit machen. Und in einer Niedrigzinsphase kannst du sagen, ist egal, wir verdienen ja eh gerade nichts dran an den Krediten. Ja, deswegen sind wir froh, wenn wir die loswerden. In einer Hochzinsphase sind diese Risk-Weighted Assets im Zweifel aber noch wertvoller quasi. Ja, und deswegen umso wichtiger, da quasi sich was reinzuholen.
Ja, absolut. Macht auf alle Fälle Sinn. Und trotzdem würde von einem BlackRock Bitcoin ETF, es ist ja nicht nur einer, gell, sondern das sind ja 10 Stück, die da in der Warteschleife festhängen. Da würde schon eine gewisse Signalwirkung davon ausgehen, zumal eben alle Leute jetzt drauf warten. Und diese Signalwirkung, das würde über die Medien gehen. Das würde aber auch sicherlich Leute, die so moderat skeptisch sind, dazu verleiten, sich das Thema nochmal anzuschauen. Die würden dann vielleicht auch sagen, Bitcoin, Ethereum über eine Kryptobörse kaufen, das mache ich nicht. Das hat ja auch nicht funktioniert, FTX und Co. Aber in einem tollen ETF von BlackRock drin, das mache ich jetzt, ja. Könnte ich mir schon vorstellen. Und was sind das für Leute? Vielleicht Leute ein bisschen älter, 50 plus, 60 plus, aber auch professionelle Anleger, Family Offices und ähnliches, die teilweise gar nicht in der Lage sind, Bitcoin direkt zu kaufen, aufgrund der mangelnden Infrastruktur. Also deswegen, da sehe ich schon einiges an Fantasie, was da reinkommen könnte, allein schon durch das Announcement. Es gab ja auch eine Fake News bei Cointelegraph. Da wurde ja angekündigt, dass jetzt der erste Bitcoin-ETF genehmigt wurde.
Und da bin ich auch kurz drauf reingefallen, ja.
Ja, zack, ist der Preis auf um 9% hochgeschossen. Und das war nur eine Fake News von einem einzigen Outlet. Ja, das heißt, da kann man schon erkennen, was passiert, wenn es dann wirklich ernst wird. Dann geht der Preis wahrscheinlich ganz schnell wirklich also signifikant nach oben. Und das verleitet mich aber auch zu folgender Frage. Wenn man das schon weiß, dass es so kommen wird, vielleicht kommt ja dann doch gar kein ETF, gell? Das, man weiß, also,
das glaube ich nicht, sicherlich. Philipp. Das glaube ich nicht.
Meinst du?
Ja.
Meinst du?
Wenn die Projekte mal losrollen, auch bei einer BlackRock oder so, dann werden die auch durchgezogen. Und eine BlackRock announced nicht so ein ETF und geht da in den Prozess rein, um dann wieder es abzubrechen. Da geben die sich gar nicht die Blöße.
Ja, ich habe halt gelesen, dass selbst diese ETF-Anmeldungen von der Verwahrungsseite her auf Coinbase fußen. Das ist sicherlich eine der besten Firmen da draußen. Und doch wird man zugeben müssen, Coinbase ist nicht JP Morgan, Coinbase ist nicht State Street Bank, Coinbase ist nicht BNY Mellon.
Und Coinbase ist auch nicht Hauck und Aufhäuser und Lampe. Also insofern muss den guten Leuten da jemand mal stecken. Vielleicht muss ich nochmal hier mit BlackRock sprechen, ja, dass sie doch lieber zu einem schönen deutschen regulierten Kryptoverwahrer gehen.
Warum nicht? Wäre sicherlich, ja gut, ist letztendlich eine Grundfrage, ja. Coinbase ist keine Bank, kann deswegen manche Dinge machen, andere aber eben nicht. Und bei euch ist es genau andersrum. Ihr habt dafür die hohe Lizenz der Vollbank mit allem drum und dran. Woran wird das deutlich? Coinbase hatte ja auch bekannt gegeben, vor einigen Monaten zu überlegen, die USA zu verlassen. Ja, und dann sich anzusiedeln in irgendeinem kleinen Ministaat, ja, und zack, entsteht wieder das Counterparty-Risiko.
Ja, lächerlich, ja. Also, das geht gar nicht. Ich hoffe nicht, dass da mehrere Krypto-Player so drauf kommen. Ich hätte noch einen Triggerpunkt.
Ja, nee, aber Simon, ja. Aber Simon, wenn eben Coinbase verbaut ist in den Bitcoin-ETF-Applications, dann kann man schon hinterfragen, so würde man sich das nicht ein bisschen solider wünschen.
Da bin ich absolut bei dir. Deswegen, also ich meine, natürlich versuche ich hier Geschäfte an Land zu ziehen, wenn ich das empfehle mit uns als Custodian, aber fernab dessen glaube ich wirklich, dass es da Anbieter gibt, die einfach regulatorisch etwas mehr leisten müssen. Als jetzt Player, die vielleicht schon etwas länger im Markt sind, mal ganz, ganz vorsichtig und neutral formuliert. Einen Trigger hätte ich noch und dann können wir vielleicht mit dem schließen tatsächlich. Und das ist die Mika.
Guter Punkt.
Ja, ich kann mir schon vorstellen. Da ist sie im Hintergrund. Genau. Also wir wissen ja eigentlich, was da kommt. Und wenn die Mika in Kraft tritt, was so ungefähr passiert, also das ist jetzt kein Unbekanntes, ja. Aber, und das glaube ich schon, in dem Moment, wo sie in Kraft tritt, entsteht einfach emotional nochmal für ganz viele Marktteilnehmer eine höhere Sicherheit. Ja, also die gefühlte Sicherheit, glaube ich, nimmt einfach zu, weil es eine europaweite Rechtssicherheit im Kryptobereich gibt.
Ja, und bis aber Produkte live geschaltet werden, mag es noch 1,5 Jahre plus minus dauern. Aber die Frage ist natürlich, ob dieser Sogeffekt schon vorneweg startet, ja. Deswegen guter Punkt, Simon. Ja, hatte ich vergessen.
Ja, dann schauen wir mal, wie sich der Markt entwickelt. Und solange heißt es einfach da draußen, wer wegrennt, der soll wegrennen. Wir halten durch und wir machen weiter.